Es ist eine besondere Zeit, wenn die Gemeinden, wenn die Geschwister zusammenkommen. Wie auch schon im Gebet das herauskam. Hoffnung. Ja? Alle diese Menschen, die den Herrn nicht kennen, sie haben diese Hoffnung nicht. Wir haben eine Hoffnung, die kann uns niemand nehmen. Und es ist die Hoffnung, dass wir mit Christus verherrlicht werden. Also viele wollen irgendwann mal groß rauskommen. Aber unsere Zeit ist heute nicht. Gell? Und es hatten die Geschwister in der Zerstreuung, zu denen Petrus schreibt, auch erlebt. Ihre Zeit war da nicht. Sie hatten viel gelitten. Viele Schwierigkeiten. Schwere Leiden. Es heißt sogar Feuerglut der Leiden. Also es muss schlimm gewesen sein. Aber wie heißt es hier? Wir haben eine Hoffnung der Herrlichkeit und wir haben ein unvergängliches Erbe. Das ist ein Erbe. Das kann dir keiner nehmen. Wir sind Miterben Christi. Wir erben das Reich Gottes. Das ist ein großes Erbe. Ich möchte damit erben. Also, und um Erbe zu sein, braucht es gewisse Qualifikationen. Und deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Herr uns in Situationen stellt, wo mal ein bisschen was in uns in Frage gestellt wird, wo mal ein bisschen was an uns gerüttelt wird. Gott hat uns nicht versprochen, dass alles glatt läuft, wenn wir Christen sind. Du bist immer gesegnet, alles gut bei dir. Und wenn mal was kaputt geht oder wenn du mal krank wirst, dann plötzlich gibt es manche Christen sogar, die sagen, dann bist du nicht mehr gesegnet von Gott. So dürfen wir nicht denken, sondern wir müssen lernen, die Dinge von Gott anzunehmen. Der Herr meint es gut mit uns. Der Herr sondert uns ab in diesen Tagen und möchte etwas in unserem Herzen wirken. Er möchte weiterwirken an uns. Wir hatten schon in der Winterkonferenz uns sehr intensiv mit den ersten Kapiteln vom ersten Petrusbrief beschäftigt. Und es ist so ein wunderbares Wort, ein Wort, das wirklich auch für uns relevant ist, was wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Der Herr möchte uns vollenden. Er möchte, dass wir in seinem Reich leben. Er möchte uns vollenden. Wir haben unsere Probleme, wir haben unsere täglichen Kämpfe, aber der Herr sieht das Ganze. Er will dich zum Ziel bringen. Und das ist auch das Anliegen des Petrusbriefs hier. Damals, wenn wir das geschichtlich jetzt mal kurz mal uns anschauen, das war eine Zeit, wo eine starke Christenverfolgung stattgefunden hat, besonders in Rom. Die Christen, die wurden dort verfolgt und schlimme Dinge sind mit ihnen passiert. Viele sind umgebracht worden. Es war eine ganz, ganz schwere Zeit. Das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und Petrus ermutigt sie. Ihr seid in einem wunderbaren, in einer wunderbaren Sache. Nicht nur Sache, sondern der Herr hat etwas Wunderbares mit euch vor, was er gerade dabei ist zu tun. Wie heißt es in Vers 2? Nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Und hier steht in nach der Vorkenntnis Gottes. Gott hat alles schon gewusst. Nicht nur das, er hat alles geplant. Das lesen wir besonders im Epheserbrief. Gott hat alles vorher bestimmt. Gell? Lob den Herrn. Wir sind vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt sogar, gell? Für Gottes ewigen Vorsatz, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Herr muss uns rausnehmen aus unserem begrenzten Sicht. Wir müssen das Ganze sehen, lernen. Womit fängt der Petrusbrief an? Er fängt damit an, einerseits, was wir gerade gelesen haben, wir sind nach Gottes Vorkenntnis berufen worden. Aber dann heißt es, wir sind wiedergeboren. Wiedergeboren. Von Neuem geboren. Das ist eine ganz große Wahrheit im Neuen Testament. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, heißt es hier im Petrusbrief. Und wir haben das auch im Dezember betrachtet, wie dieser Oberste der Juden nachts zu Jesus kommt, in Johannes Kapitel 3. Das ist dieses klassische Kapitel über die Wiedergeburt. Dort will er mit Jesus ein Gespräch führen. Und Jesus antwortet, bevor er eine Frage stellt, und sagt, ich sag dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Es geht um das Reich Gottes. Und das wird auch im Petrusbrief sehr klar gezeigt. Und in Karlsruhe sind wir gerade im Matthäusevangelium. Und das Matthäusevangelium ist das Evangelium, wo es sehr um das Reich geht. Jesus kommt dort als der König und er kommt und lehrt uns beten. Was sollen wir beten? Unser Vater im Himmel. Weißt du, wenn du zu Gott Vater sagen kannst, das können wir, wenn wir von Neuem geboren sind. Gott ist unser Vater. Und wir bitten nicht nur die Dinge, die wir gerne uns wünschen, wie die Gott für uns machen soll, sondern Jesus lehrt uns beten, so wie er auch betet, nämlich unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Da geht's gar nicht um mich, da geht's um den Namen des Vaters. Vater, dein Name werde geheiligt. Das richtet den Blick weg von uns. Weißt du, wenn wir unseren Blick immer auf uns richten, dann wollen wir immer an uns was verbessern. Da wollen wir uns anstrengen oder wir brauchen Vergebung. Wir fühlen uns manchmal auch schuldig. Das zeigt uns der Herr auch, wo wir versagen, wo wir sündigen. Aber wir müssen trotzdem grundsätzlich unseren Blick auf den Herrn richten. Das ist der erste Blick, der uns rettet. Diesen Blick, den dürfen wir nicht verlieren. Auch wenn es hier um einen vortrefflichen Wandel geht. Ja? Allein wenn du schon die Überschrift siehst, dann könntest du sagen, vortrefflicher Wandel. Was muss ich jetzt alles erfüllen? Aber das sagt auch Jesus in Matthäus-Evangelium schon ganz am Anfang. Er sagt im Kapitel 5, der letzte Vers, ein ähnlicher Vers wird uns auch im Petrusbrief gezeigt. Matthäus Kapitel 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Anspruch Gottes. Und Gott geht von seinem Anspruch nicht runter. Das ist der Maßstab Gottes. Wir Menschen, wir richten es uns gern so ein, wie wir damit umgehen können. Gell? Wir machen dann gerne Abstriche. Aber Gott macht keine Abstriche. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und deshalb brauchen wir die Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das Reich der Himmel, so wird's. Es heißt ja nicht nur das Reich Gottes, sondern im Matthäusevangelium ist viel die Rede vom Reich der Himmel, vom Himmelreich. Damit ist nicht gemeint, dass wir eines Tages in den Himmel kommen, sondern es ist gemeint, dass das himmlische Reich zu uns gekommen ist. Das himmlische Reich, das heißt mit seiner himmlischen Natur, das ist das, was von Gott kommt, das ist das Reich der Himmel. Und da können wir teilhaben und da haben wir schon teil. Alle, die von Neuem geboren sind, die gehören zu diesem Reich der Himmel. Der Herr Jesus erklärt es ja auch in seinen ganzen Gleichnissen. Gell? Das Reich der Himmel ist wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Wie ein Sämann ging aus, um zu säen. Und dann trifft das Wort in die entsprechenden Herzen. Und da gibt es eine Reaktion und da entsteht der Glaube. Und genau das, da beginnt das Reich der Himmel. Wenn dieser Glaube in uns hineinkommt, Fuß fasst, Wurzeln schlägt, wenn da was Himmlisches, Göttliches in dir aufwächst, das ist das Reich der Himmel. Und darum müssen wir uns kümmern in dieser Zeit, die wir noch haben. Gell? Die Zeit auskaufen, dass der Herr noch mehr in uns Raum gewinnen kann. Gell? Dass dieses Reich, gell? Wie sagt der Herr, was sollen wir beten? Dein Reich komme. Das Himmelreich, das Reich Gottes ist schon mitten unter uns, sogar inwendig in uns. Aber trotzdem beten wir, dein Reich komme. Das Reich der Himmel muss offenbar werden. Es muss wachsen, es muss sichtbar werden. Und in unserer Zeit heute, da behandelt der Herr unser Herz vornehmlich. Er behandelt unser Sein. Damit wir bei der Offenbarung, bei der Offenbarwerdung seines Reiches mit ihm sogar, die Schrift sagt, verherrlicht werden. Das ist gewaltig, wo wir hineinberufen sind. Die Wiedergeburt, das ist nicht nur, ja, Halleluja, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Mir sind meine Sünden auch vergeben durch den Tod Christi, durch sein vergossenes Blut. Das gehört alles auch mit dazu. Aber jetzt beginnt etwas in unserem Leben. Und das ist auch, hier heißt es, eine Hoffnung. Gell? Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Manchmal, wenn ich mich so anschaue, wenn wir unser Leben so anschauen, unsere Umstände, über manche Sachen könnte man wirklich verzweifeln, entmutigt werden. Gell? Ist nicht alles immer so rosig in unserem Leben. Die Anforderungen im Beruf, gell? Viele von uns merken das, gell? Dass im Berufsleben ganz viel von uns verlangt wird. Auf der einen Seite werden die Leute entlassen und auf der anderen Seite kriegst du noch eins drauf, hast du noch ein bisschen mehr zu tun. Mit solchen Situationen werden wir konfrontiert. All diese Dinge sollen uns entmutigen. Gell? So wie in Ägypten damals das Volk Israel geknechtet war unter Pharao. Und als der Pharao merkte, die haben zu viel Freizeit oder was, die begehren auf, dann hat er ihnen nochmal eins gegeben. Jetzt mussten sie ihr Strohhäcksel selber noch machen, was sie vorher geliefert bekommen haben. Jetzt mussten sie das auch noch machen für ihre Ziegelherstellung. Das ist das Prinzip der Welt. Aber wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen, nicht entmutigen lassen. Umso mehr sollen wir auf den Herrn schauen. Christus in euch, heißt es im Kolosserbrief, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gell? Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Lob den Herrn. Wenn du morgens zur Arbeit gehst, Halleluja, ich bin wiedergeboren zu einer lebendigen. Er hat es damals mit diesen Gläubigen gut gemeint, obwohl er sie in so einer Situation hat leiden lassen. Aber durch diese Leiden kommt Herrlichkeit hervor. Da wird was gewirkt in uns Menschen. Es heißt sogar geläutert. Gell? Wie heißt es hier? Aber was mich jetzt berührt hat in der Vorbereitung war, du liest im Petrusbrief von Gericht, von Leiden, von Feuerglut der Leiden. Aber gleich im ersten Kapitel, da liest du auch ein anderes Wort, was da eigentlich zu Leiden gar nicht dazu passt. Jauchzen. Darin jauchzt ihr. Herr, ich habe zum Herrn gesagt, Herr, wir jauchzen zu wenig. Herr, irgendwas stimmt nicht. Wenn wir nicht mehr jauchzen können, dann stimmt was nicht. Und wir haben es gut heute. Darin jauchzt ihr. Wie sagt er? Wir werden bewahrt durch Gottes Kraft, durch den Glauben zur Errettung, welche bereit ist, dass sie offenbar wird zur letzten Zeit. Und darin jauchzt ihr. Wenn ihr auch jetzt eine kleine Zeit, wo es sein muss, betrübt worden seid. Also in einem
Satz hier sagt er, ihr jauchzt, auch wenn ihr betrübt worden seid. Das ist unser Leben mit dem Herrn. Vieles kommt in unser Leben, was uns betrübt, was uns traurig macht, was uns unangenehm ist. Und doch darin jauchzt ihr. Das alles ist eine Prüfung. Der Herr prüft das Leben, was er in uns hineingelegt hat, prüft er. Darin jauchzt ihr. Und diese Leiden, das wird hier auch im Kapitel 1 uns gezeigt, führen dazu, dass unser Glaube bewährt wird. Und es wird hier verglichen mit dem Läutern von Metall, von Gold. Durch Hitze. Ja, und dann später noch davon geschrieben, dass wir durch die Feuerglut der Leiden gehen müssen. Das heißt, da wird was geläutert, was nachher rein, was lauter ist, was ohne Schlacken, ohne Beiwerk. Ja? Also wenn was geläutert ist, dann ist es reines Gold. Das macht der Herr mit uns. Ist doch wunderbar, gell? Damit wir bei seiner Offenbarung uns, wie heißt es hier, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden werden. Ja. Und dann geht es nochmal weiter. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn lieb. Geschwister, es ist ein wunderbarer Vers, den ich schon so oft genossen habe. Den dürfen wir immer wieder neu genießen. Herr, ich habe dich nicht gesehen, aber Herr, ich habe dich lieb. Als ich zum ersten Mal als junger Christ dem Herrn sagte, Herr, ich habe dich lieb. Das war für mein Christenleben, für meine Beziehung zum Herrn ein Durchbruch. Weil das ist das, was nachher uns beim Herrn halten wird. Bekenne dem Herrn deine Liebe. Sag, Herr, du hast mich zuerst geliebt. Herr, ich liebe dich. Mein Herz gehört dir. Das ist das Erste. Bevor du von jemandem verlangst, dass er sein Herz nicht an verschiedene andere Dinge hängt, ist es wichtig, dass wir dem Herrn Jesus unser Herz geben. Herr Jesus, ich liebe dich. Und es war das, was die Gemeinde in Ephesus in den Sendschreiben irgendwo verlassen hat. Irgendwann. Ja, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nicht verloren. Also so könnte man sagen, wir haben es irgendwie verloren gegangen. Nein, du hast sie verlassen. Deswegen bete ich zum Herrn, Herr, diese Liebe zu dir möchte ich nie verlassen. Das ist wichtig. Das ist das, was die Gemeinde auszeichnet. Weißt du, die Gemeinde ist die Braut Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und dann geht es wieder weiter mit Jauchzen. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn nicht seht, und jauchzt mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude. Die Freude am Herrn ist ein wichtiger Indikator für unser Leben mit dem Herrn. Wir müssen uns darin üben, mit dem Herrn diese Gemeinschaft zu pflegen. Gemeinschaft der Liebe, des Vertrauens, im Glauben zum Herrn kommen. Allein schon, dass der Herr mir meine Sünde vergibt, macht mich froh. Das ist schon Grund zu jauchzen. Wenn ich meine Geschwister sehe, die mit mir den gleichen Weg gehen, das ist ein Grund zur Freude. Deshalb komme ich auch immer gern zu so einer Konferenz, wo ich dann die Geschwister wieder sehe, die alle diesen Weg mit dem Herrn gehen. Das ist für mich immer eine Freude. Und ich muss sagen, ich brauche das auch. Ich brauche diese Gemeinschaft. Halleluja. Sehe ich diese Schwester, sehe ich den Bruder. Ich kann gar nicht anders. Mein Gesicht verändert sich. Halleluja. Jauchzt mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Und diese Freude, trotz dieser Behandlung, in der wir stehen. Behandlung ist nicht immer angenehm. Deshalb lese ich jetzt doch noch was aus Matthäus 5, auch einer der Eindrücke, die wir jetzt in letzter Zeit auch in Karlsruhe hatten. Da heißt es zum Beispiel Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Das sind die sogenannten Seligpreisungen. Das sind jetzt nur drei Verse. Selig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt worden sind, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Verfolgt worden. Selig. Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen und verfolgen und alles Böse gegen euch reden und darin lügen. Es war damals ganz extrem, zur Zeit der ersten Gemeinden. Aber auch heute, wenn du den Herrn bezeugst, wenn du für den Herrn stehst und auch mal als Christ dich outest, dann kannst du schon mal ein bisschen was davon spüren, ja? Wenn du mal von manchen Leuten geschnitten wirst oder ausgelacht wirst, nicht verstanden wirst, abgelehnt wirst. Das ist ein Leiden, gell? Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen schmähen, verfolgen und alles Böse gegen euch reden und damit lügen. Freut euch und jubelt. Ja, also über dich redet man viel Böses und so weiter. Ja, also du gehst nicht zum Anwalt, du gehst nicht vor Gericht, sondern du freust dich und jubelst. Lobe den Herrn. Das haben schon die ersten Jünger erfahren, was für eine Freude es ist, um des Namens des Herrn willen Schmach zu leiden. Halleluja. Es macht uns stärker, macht uns fest und gibt uns Freude, wenn wir für den Herrn und als Zeugnis für den Herrn leiden dürfen. Und im Petrusbrief ist auch mal die Rede davon, dass wir leiden als Christ. Wir sollen diese Leiden als Christ sind damit gemeint. Nicht, wenn wir irgendetwas anstellen und dann die Konsequenzen tragen müssen. Dieses Leiden ist nicht gemeint. Und in Römer 8 noch einen ermutigenden Vers, der gehört hier dazu. Römer 8, Vers 18. Das ist ein wunderbarer Vers. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus hier, dass die Leiden der jetzigen Zeit in keinem Vergleich stehen zu der kommenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vielleicht haben wir heute nicht Leiden, sage ich mal, die gerade was mit dieser Verfolgung zu tun haben. Vielleicht nur teilweise, aber wir haben auch andere Leiden. Manchmal lässt der Herr eine Krankheit in unserem Leben zu. Das sind Leiden. Und du kannst damit nichts dagegen machen. Natürlich dürfen wir beten und wir hoffen, dass der Herr auch mal die Krankheit wegnimmt. Aber auf der anderen Seite, solche Dinge, solche Leiden haben auch ihren Sinn. Selbst Jesus ist durch Leiden vollendet worden. Gell? Diese Leiden der jetzige Zeit, kurze Zeit, gell? Stehen in keinem Vergleich zu der kommenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das heißt, diese Leiden helfen dazu, diese Herrlichkeit in uns zu wirken, die offenbart werden soll. Das sehen wir nicht immer, wenn wir drinstecken. Gell? Wir sehen die Leiden. Und da wollen wir raus. Aber wunderbare Hoffnung, gell? An uns soll Herrlichkeit offenbart werden. Lob den Herrn. Und der Glaube, der hat ein Ziel. Und wir haben das letzte im Dezember auch sehr klar gesehen. Die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt. Da sind wir jetzt bei 1. Petrus 1, Vers 9. Das Ziel eures Glaubens. Was ist denn das Ziel unseres Glaubens? Die Errettung eurer Seelen. Und hier ist nicht nur, sage ich mal, das nackte Überleben gemeint. Weißt du, weil es gibt ja das SOS, ne? Save Our Souls. Das ist Seemanns Notruf. Da meint man Menschen retten. Einfach das Leben retten von Menschen. Aber hier geht es um mehr. Hier geht es um unsere Seele. Wir Menschen sind eine lebendige Seele. In unserem Geist sind wir wiedergeboren. Wir haben von der Wiedergeburt gesprochen. Aber wir haben auch eine Seele. Und die muss der Herr verändern. Die braucht Behandlung. Die braucht Erneuerung. Mein Denken ist nicht von vornherein dem Herrn entsprechend. Das muss der Herr behandeln. Der Herr möchte, dass wir in unserer Seele ihm entsprechen. Und das hat mit diesem wohlgefälligen Wandel, mit diesem vortrefflichen Wandel zu tun. Weil der Herr möchte uns nicht nur wie im alten Bund einen Katalog an Verhaltensregeln an die Hand geben, sondern er will solche Leute aus uns machen, die nach seinen Geboten, nach seinen Regeln leben. Das heißt, das war der Schwachpunkt des Gesetzes im Alten Testament, war, dass es eben schwach war durch das Fleisch des Menschen. Die Menschen, die es halten sollten, waren das Problem. Gesetz ist gut, heilig, gerecht und gut. Und dann kommt Jesus. Und er erfüllt, also nicht nur, dass er einige Vorhersagen erfüllt, sondern durch sein Wesen, durch seine Art, durch sein Menschsein, erfüllt er das Gesetz. Da zeigt er den Menschen zum Beispiel, dass es nicht nur darum geht, äußerlich einen Sabbat zu halten und zuzugucken, wie andere leiden, sondern er hat am Sabbat sogar Menschen geheilt und hat auch gezeigt, dass das sogar nicht gegen die Schrift steht. Am Sabbat darfst du auch dein Ochsen, der irgendwo reingefallen ist, wieder rausziehen, auch wenn das anstrengend ist. Der Herr ist gekommen, hat erfüllt. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, sagt er, als er Jesaja vorliest, Jesaja 62. Und wir müssen das sehen. Das ist das, was der Herr, der möchte in uns erfüllen. Immer wenn du ein Wort liest, eine gewisse Anforderung, dann müssen wir lernen, damit richtig umzugehen. Herr, du bist der, der dieses Wort erfüllt, hat und erfüllen kann in mir. Ich bin, von mir aus habe ich nicht die Qualifikation, aber Herr, du hast dein Leben in mich hineingegeben. Du bist der, der alles erfüllen kann. Das Ziel unseres Glaubens, davon tragen. Die Errettung unserer Seele, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das sehen wir durch das ganze Neue Testament. Jesus sagt es auch gleich in Matthäus 16, als er von der Gemeinde gesprochen hat, als nachher der Petrus eine Bemerkung macht und sagt, das widerfahre dir bloß nicht. Dann hat Jesus das zum Anlass genommen, um zu zeigen, dass wir unser Seelenleben verleugnen sollen. Wer sein Seelenleben liebt, der wird es verlieren. Wer es erhalten möchte, der wird es verlieren. Die Seele verleugnen, das hört sich sehr, sage ich mal, so groß an, so. Aber es sind manchmal kleine Dinge. Du bist im Recht und jemand, und du kommst mit jemandem nicht klar, aber du hast Recht. Und der Herr sagt zu dir, komm, du brauchst dich jetzt nicht durchsetzen. Das ist die Seele verleugnen. Also ich habe ja Recht. Wenn man das so machen würde, wie ich das genau weiß, dann würde das gut laufen. Ich habe ja Recht. Wichtig ist, dass wir lernen, nicht immer auf unsere Meinung, auf unsere Vorlieben, auf die Dinge, die uns so liegen, dass wir darauf beharren. Verleugnen. Es ist ja schon ein Verleugnen, wenn ich, statt irgendwas anderes zu machen, mal mich zum Herrn wende. Und sag, Herr Jesus, ich komme zu dir. So verleugnest du deine Seele. Die Seele will was anderes machen. Du sagst dir, lobe den Herrn, meine Seele. Die will vielleicht gar nicht loben. Du kannst dir sagen, durch den Geist, lobe den Herrn, meine Seele. Ja, dann sieht es am Tisch des Herrn schon ganz anders aus. Lobe den Herrn, ja. Wir haben eine Seele und die Seele soll dem Herrn untertan sein. Sie soll ihm gehorchen. Deshalb ist auch im Petrusbrief von Gehorsam die Rede. Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und von dieser Errettung haben die Propheten gesucht und geforscht, auf welche Zeit das deutet. Sie haben prophezeit von Jesus. Sie haben prophezeit von der Errettung, die wir erleben und haben es nicht erlebt. geforscht und geschrieben darüber. Und es ist alles deswegen, weil sie nicht, wie heißt es hier, damit sie Herrlichkeiten danach, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ja. Und es sind Dinge, in die Engel hineinzuschauen gelüsten. Die Engel verstehen diese Errettung nicht, die wir erfahren. Halleluja. Der Herr, ja, hat ein wunderbares Werk in uns angefangen. Also die Seele zu erneuern. Es gibt viele Begriffe für diese Errettung der Seele. Ja, Erneuerung, Umwandlung. Und jetzt haben wir gesehen, es ist wichtig, dass wir lernen, gehorsam gegen die Wahrheit zu sein. Und da hat er auch geschrieben in diesem Abschnitt, dass wir unser Denksinn umgürten sollen. Also, ich mache einen Gürtel hier in meiner Hüfte, Taille, aber ich mache doch einen Gürtel nicht um meinen Denksinn. Wir müssen unser Denken umgürten. Weißt du, die Gedanken, die wollen überall hingehen. Wir müssen unsere Gedanken lernen, gefangen zu nehmen. Ja, auch wenn du dir vornimmst, ich möchte jetzt zum Herrn kommen, ich möchte beten, dann musst du deine Gedanken manchmal gewaltsam, musst du das mal zusammenbinden. Herr, meine Gedanken sollen nicht so frei sein. Ich möchte sie auf dich ausrichten. Gib mir deine Gedanken. Der Denksinn ist der führende Teil auch in unserer Seele. Ja, das heißt, wo du deine Gedanken mit beschäftigst, wirst du das irgendwie umsetzen. Es wird eine Frucht tragen. Passt euch nicht den Begierden an, heißt es. Gell? Seid heilig in eurem ganzen Wandel. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, dass wir Fremde sind in diesem Zeitalter. Ja, durchlauft die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ja, wir sind Fremdlinge, Ausländer. Wir gehören nicht hierher, in diese Welt zumindest. Diese Welt ist nicht unser Bereich. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Lob den Herrn. Du bist von Neuem geboren, du bist von oben geboren. Halleluja, wir haben ein anderes Leben. An einer Stelle sagt er, dass wir, es wundert sie, dass ihr nicht mitlauft in dieser ganzen Flut. Es ist eine Flut in dieser Welt. Und je mehr Menschen es gibt, wirst du merken, da gibt es dann Trends und dann plötzlich geht es durch die ganze Welt. Reißt so viele mit. Und wenn wir ahnungslos sind, dann werden wir einfach mitgerissen. Und wir sollen nicht ahnungslos sein. Wir sollen wissen, da gibt es einen, der diese Welt beherrscht. Die ganze Welt liegt in der Hand des Bösen. Müssen wir lernen, dass wir da einen Stand haben. Nicht einfach mitlaufen. Wir spüren das, ja, wenn in unserem Umfeld, unter Kollegen oder wo auch immer, wenn wir da mit Dingen konfrontiert werden, Menschen, die so eine Tendenz hineinbringen, dann merken wir, da kann ich jetzt nicht mitmachen. Sei es, dass es dann um einfach irgendwelche Partys geht, um irgendein ausschweifende Dinge, die da getrieben werden, ja, wo man die Hemmungen fallen lässt, da dürfen wir nicht, da können wir nicht mitmachen. Wir können schon mal uns freuen und mal auch ein bisschen feiern miteinander, ja, aber nicht in diesem Sinn, dass wir diesen Trend der Welt mitgehen. Das darf in der Gemeinde nicht sein, dass wir damit gerissen werden. Es gibt moralische Grenzen, die überschritten werden, und es ist eine Selbstverständlichkeit für viele Menschen. So selbstverständlich. Aber bei mir stellt sich jedes Mal was auf dagegen. Und ich will auch dieses Empfinden nicht verlieren. Ja, vielleicht hast du mal einen Film angeguckt, schöner Film, wunderbar, ja, aber da war eine Szene drin, die hat dich beschmutzt. Die ganze Welt guckt es an und findet es normal und guckt sich dann den nächsten Film an, wo noch mehr solche Szenen drin sind. Und für uns ist das, da regt sich was in mir. Das kann ich nicht stehen lassen, das kann ich auch nicht schlucken, Herr Jesus, da muss ich mich wenden. Da muss ich mich abwenden. Das ist diese Welt. Vielleicht war es bei uns früher ein bisschen nicht ganz so durch die ganze Gesellschaft durch. Solche starken Strömungen durch die Medien, die wir heute haben. Deshalb bewundere ich unsere jungen Geschwister, die hier sitzen und den Weg mit dem Herrn gehen. Wir brauchen so einen Stand. Wir brauchen einen Rückgrat gegen die Strömungen der Welt. Wir sind Fremdlinge. Ich gehöre zwar einerseits dazu, ich bin in der Welt. Ich habe auch Bekannte, ich habe nette Nachbarn, ja, mit denen komme ich sehr gut aus, aber ich bin nicht von der Welt. Und dann sollen wir brauchen diesen Gehorsam gegen die Wahrheit. Und ich möchte einfach jetzt auf Kapitel 2 zu sprechen kommen. Da beginnt es nochmal mit Ablegen und mit begierig sein. Ablegen. Wisst ihr, ablegen. Im ganzen Neuen Testament, vor allem in den Briefen, findest du das. Ablegen. Immer wieder muss man negative Dinge ablegen. Warum? Das ist wie die Hygiene. Das ist unsere geistliche Hygiene. Du musst immer wieder duschen, musst immer wieder Zähne putzen, immer wieder musst du dich waschen. Immer wieder ist was da. Gell? Was legt ab? Bosheit. Also manchmal muss nicht eine große Bosheit sein, aber wir haben ein böses Herz. Da kommt irgendein Gedanke auf. Gegen jemand. Bosheit. Falschheit. Heuchelei. Also Heuchelei, das ist dann, wenn du einen heiligen Wandel haben willst, durch deine eigene Anstrengung. Dann wirst du dich bemühen, alles richtig zu machen. Aber es fehlt das Herz dazu. Das heißt sogar, dass wir uns reinigen sollen zu ungeheuchelter Bruderliebe. Das ist was ganz anderes. Diese Vollkommenheit, die der Herr uns zeigt, ist was anderes als das, was in den Evangelien von den Pharisäern und Schriftgelehrten uns vorgelebt wird. Der Herr ist anders. Üble Nachrede. Alles üble Nachreden. Manchmal denken wir, ja, über das oder jenes muss man ja doch sprechen. Über den oder jenen sollten wir doch mal reden. Ich habe, als meine Kinder klein waren, das war unser Gesetz, das war eine Gewohnheit, das war Prinzip. Wir reden nicht über Geschwister. Vor den Kindern schon gar nicht, wenn wir zusammen sind. Da kommt schnell sowas raus wie so negative Bemerkung über jemanden. Geschwister, der Herr muss uns so ein Herz geben, dass wir das merken. Und es lassen, ablegen. Ja, ich will nicht über Geschwister reden, weil das ist oft dann auch schon mit einem Urteil verbunden. Und jemand hört das und hört es falsch. Und dann gehen Dinge rum, die gar nicht so stimmen. Und das tötet, das zerstört das Gemeindeleben. Wir reden nicht übereinander, wir reden miteinander. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Halleluja. Lob den Herrn. Wir legen ab und dann sind wir wie neugeborene Kinder, begierig. Und jetzt kommt das Wort ins Spiel. Begierig nach der unverfälschten Milch, nach der vernünftigen Milch. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Das Wort Wort ist da gar nicht drin. Also es ist die logische Milch. Die Milch des Wortes, so ist es hier übersetzt, ist unverfälscht. Das heißt, wenn wir zum Wort kommen, das Wort ist immer eine reine Speise. Das ist das, was wir brauchen. Ungefiltert, ungefärbt. Ja, nicht, dass es einer vorgefiltert hat und manche Sachen rausgefiltert oder der andere, der hat es gefärbt mit seinen Dingen. Der Herr ist wunderbar. Der hat uns gezeigt, wie wir mit dem Wort umgehen können. Ich bin jedes Mal so berührt, wenn wir manchmal an was aufschlagen, auch in einer Gebetsversammlung, und da ist ein Wort und wir beten darüber. Für uns ist es nicht nur jetzt diese Sätze hier zu verstehen oder zu erfüllen in irgendeiner Weise, sondern hier geht es erstmal darum, ich möchte begierig sein. Ich möchte erstmal was vom Herrn darin gewinnen, berühren, schmecken. wie es auch hier heißt. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist, wie schmeckst du das? Schmeckst du im Wort? Wenn für dich das Wort nicht nur ein Verhaltenskatalog ist, wenn für dich das Wort nicht nur Geschichte ist, nicht nur Theologie, sondern wenn es Speise ist. Dein Wort, was sagt da Hesekiel? Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Ja, die Schriftrolle war da. Iss, was du vor dir hast. Und der Hesekiel sollte weissagen. Er sollte sprechen und er nicht nur gute Sachen zum Volk sagen. Aber das, was als er es gegessen hat, war süß in seinem Mund. Das heißt, das Wort muss für uns so einen Geschmack haben. Und dann wirkt es natürlich. Das hat natürlich eine Wirkung. Aber wenn ich das Wort genieße, heißt es nicht, dass ich oberflächlich bin. Ich genieße das Wort. Herr, ich lasse es mir auf der Zunge zergehen. Herr, danke, dein Wort ist süß in meinem Mund. Süßer als Honig, sagt der Psalmist. Bei Hesekiel, das war das Gleiche auch in Offenbarung bei Johannes, dann hat es hinterher gewirkt. Wort aufgenommen, die Schriftrolle gegessen, die war süß im Mund und er grimmt im Bauch. Das heißt, dann ist eine Wirkung des Geistes da. Und der Geist, der kann auch mal harte Sachen sagen. Und der Herr hat immer mal wieder was Hartes zu sagen. Immer mal wieder auch was zu sagen, was ich nicht sagen würde aus mir selber. Der Herr sagt nicht immer nur die lieben Sachen, die wir gerne hören. Er sagt auch mal was zu uns, was uns ja nicht gefällt. Und da bin ich froh, dass der Herr uns in der Gemeinde nicht lässt, wie wir sind. Dass er spricht in der Gemeinde. Sein Wort ist so wunderbar, gell? Und wir müssen hören auf sein Wort. Sein Wort ist unsere Speise einerseits, andererseits sollen wir gehorsam sein. Und du kannst gehorsam sein, wenn der Herr zu dir spricht. Was wir hier noch sehen in Kapitel 2, was wir letztes Mal auch gesehen haben, war, dass wir einerseits persönlich den Herrn genießen. Andererseits heißt es hier auch, kommt zu ihm als dem lebendigen Stein. Wir kommen zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Und das hat der Bruder, was der Kilian war es, gell, auch von Basel erzählt, wie ihr noch in dem Wort seid, dass dieser lebendige Stein ganz wichtig ist, dass wir den kennen. Weil wir nämlich mit dem Aufbau der Gemeinde befasst sind. Und da musst du den lebendigen Stein kennen. Herr, du bist der lebendige Stein. Lass mich dich als diesen kennen. Nicht nur als den Erlöser, nicht nur als der, der mir Leben gibt, nicht nur als der, der mich, sag ich mal, vollendet, sondern als der, der mich für den Aufbau der Gemeinde auch zubereitet, passend macht. Dass die Heiligen müssen alle zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Lesen wir in Epheser 4. Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig, dass wir das alle verinnerlichen und dass es allen, uns allen klar ist. Ich hoffe, es ist den meisten klar. Lob den Herrn. Wir kommen zu ihm als dem lebendigen Stein. Ja, jetzt könnte man noch den Petrus, seine ganze Geschichte, wie er den Herrn kennengelernt hat, können wir alles hier nochmal wiederholen. Aber wir können nachlesen in den Evangelien, besonders am Anfang vom Johannesevangelium. Petrus wird berufen, nicht nur als Fischer, Menschenfischer, sondern als lebendiger Stein. Ja, ich brauche dich als Stein für mein Haus. Du sollst Steinhausen. Daher kommt sein Name. Petrus heißt Stein. Und es gab den Stein, zu dem wir kommen, ein Stein des Anstoßes war. Stein des Anstoßes. Weißt du, der Herr Jesus, den haben ja nicht alle mit offenen Armen aufgenommen, sondern er war ein Stein des Anstoßes. Die Bauleute, die ihn eigentlich willkommen hätten heißen müssen, die hätten sagen müssen, ah, da kommt er, der Messias ist da. Das Reich Gottes kommt. Hier ist er, der Eckstein. Auf den haben wir gewartet. Jahrhunderte lang. Der ist verheißen worden von den Propheten. Jetzt ist er da, der Sohn Davids. Halleluja, lob den Herrn. Was machen sie? Sie stoßen sich an ihm. Sie rotten sich zusammen, um ihn sogar umzubringen. Die Bauleute haben den Eckstein verworfen. Dürfen wir nicht machen. Wir müssen den Herrn kennen als den Eckstein, als den, der uns verbindet. Weißt du, selbst wenn wir miteinander Probleme haben, weißt, wenn der Aufbau gestört ist, dann müssen wir zu diesem Eckstein kommen. Nicht ihn verwerfen. Nicht meinen, du kannst ohne ihn Dinge klären oder ihn ignorieren im Aufbau der Gemeinde. In allen unseren Diensten, die wir haben, gell, haben wir doch eine Gewohnheit, wir kommen erst zum Herrn, zum Eckstein. Wir kommen zu ihm, wenn wir Probleme haben, wenn es Probleme gibt, wenn wir eine Not haben, auch im Gemeindeleben, wir kommen zu ihm. Wir sind hilflos ohne ihn. Gell? Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein. Und dann werden wir aufgebaut zum geistlichen Haus und seiner heiligen Priesterschaft. Und hier wird das alles, dieses Bild aus dem Alten Testament mit dem Tempel und den Priestern, das wird hier zusammengefügt in ein Gesamtbild. Ein lebendiges Haus, eine heilige Priesterschaft. Lob den Herrn. Da gehören wir dazu, gell? Und da werden wir zusammen aufgebaut. Das ist der Prozess, in dem wir stehen. Also einerseits werden wir umgewandelt, wird unsere Seele gerettet und andererseits werden wir aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und hier heißt es zum geistlichen Haus. Ja, es gibt verschiedene Begriffe dafür im Neuen Testament, um geistliche Opfer zu bringen. Lob den Herrn. Das ist unser Dienst in der Gemeinde. Wir dienen, wir haben den geistlichen Dienst. Wir haben praktische Dienste, natürlich, aber in allen praktischen Diensten können wir den Geist üben und soll gleichzeitig auch ein geistlicher Dienst sein. Machst praktische Dinge, ja, und kannst trotzdem durch den Geist machen. Und diese Kostbarkeit des Herrn sollen wir erkennen und aufgebaut werden und dann die Tugenden des Herrn verkündigen. Die Gemeinde hat einen Auftrag auch vor der Welt. Wir sind zwar nicht von der Welt, wir gehören nicht dazu, aber wir haben trotzdem einen Auftrag. Wir haben gerade wieder Anfang vom Matthäus-Evangelium gelesen, wie Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und es erklärt er auch, ja, die Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben. Und dann ist auch noch eine Warnung gesagt, nämlich wenn das Licht darf nicht unter dem Scheffel stehen. Das Licht soll auf den Leuchter, damit es allen leuchtet. Und dieses Licht, die Gemeinde soll so ein Zeugnis sein. Herr Jesus, das ist ein Auftrag, gell? Dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ja, das ist ein vornehmer Auftrag. Tugenden des Herrn verkündigen. Nicht nur, wir verkündigen nicht nur Erlösung, Befreiung, Vergebung, wir verkündigen die Tugenden des Herrn. Die kannst du nur verkündigen, wenn der Herr die auch in uns wirkt. Danke, Herr, für dein Leben in uns. Wir wollen deine Tugenden verkündigen, wir wollen so ein Zeugnis auch sein, ein Volk des Eigentums. Amen. Halleluja. Wir waren einst kein Volk. Lob den Herrn, wir sind jetzt ein Volk. Halleluja, wir sind Gottes Volk, Volk des Eigentums. Jetzt denke ich, dass ich schon lange geredet habe. Vielleicht gibt es doch noch einige, die noch einen Beitrag haben oder vielleicht noch ein Gebet. Ja, lob den Herrn für diese Zeit. Lass uns für diese Tage beten, dass der Herr weiter zu uns spricht. Amen.